Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Interviews zusammen mit Susanne Schmeier zu den Themen Water Security und Governance. In unserer ersten Folge sprachen wir über die unterschiedlichen Auffassungen der beiden Begriffe Water Security und Water Governance sowie deren Relevanz. Weitere Themen waren Water Management, Wasserkonflikte sowie Konfliktregionen und welche Lösungsansätze es für diese geben könnte. Zuletzt sprachen wir über die Effektivität von Wasserorganisationen, welche in vielen Fällen, wie zum Beispiel zwischen den Anrainern des Mekong, zu einer erfolgreichen Lösung führte. Nun viel Spaß mit der zweiten Folge. Wir sprachen über die Effektivität von Wasserorganisationen wie der Mekong. Jedoch gibt es ja zwischen Anrainerstaaten wie Laos und Vietnam, wenn wir beim Beispiel bleiben, ein gewisses Machtdispositiv, wirtschaftlich wie militärisch. Wie fair werden also solche wasserrechtlichen Dispute geregelt oder ausgehandelt?
Ja, das ist eine große Frage, inwieweit da Machtbalancen und Imbalancen eine Rolle spielen. Auch in Einzugsgebieten, wo diese Imbalancen vielleicht noch stärker sind, wenn wir jetzt an den Nil mit Ägypten denken, oder auch in Zentralasien, Usbekistan als Unteranrainer, deutlich wirtschaftlich stärker als beispielsweise Tadschikistan am Oberlauf, was den Staudamm entwickelt hat. Und es ist natürlich klar, dass diese Wasserkonflikte und auch ihre Lösungen sich in weiteren Kontext zwischenstaatlicher Beziehungen einbetten. Wirtschaftsbeziehungen, politische Beziehungen, Machtbeziehungen und so weiter. Das kann dazu führen, dass vielleicht Verhandlungslösungen, die gefunden werden, nicht immer von allen als fair empfunden werden. Es birgt aber auch Potenziale, indem man eben andere Politikfelder durch Issue Linkage einbringen kann und ein Land, was vielleicht in einem bestimmten Bereich eher schwach ist, du hattest das Beispiel Laos und wirtschaftlich schwach im Vergleich zu Vietnam erwähnt, gleichzeitig liegt Laos aber eben am Oberlauf im Vergleich zu Vietnam, was ihm hydrologisch gesehen wieder eine ganz starke Machtposition gibt. Und da kommt es dann vielleicht auch zu Ausgleichen. Und um mal ein anderes Beispiel von Europa aufzugreifen, nämlich die Donau, es ist auch immer interessant zu sehen, inwieweit Wasserkooperation eben in weitere oder größere Integrationskontexte und Interessen, die Staaten in diesem Kontext haben, eingebunden ist. An der Donau waren, als das Donauabkommen verhandelt wurde Anfang der 1990er Jahre, bevor es 94 angenommen wurde, waren Deutschland und Österreich die treibenden Faktoren oder die treibenden Akteure hinter diesem Abkommen. Und da kann man sich natürlich fragen, als Oberanrainer, die obersten Anrainer der Donau, welches Interesse hatten Deutschland und Österreich, die Kooperation voranzutreiben? Sie waren weder die Verursacher von einem Großteil der Verschmutzung an der Donau, was damals das Hauptproblem war, noch waren sie die, die unter dieser Verschmutzung gelitten hätten. Und da kann man, glaube ich, am Beispiel der Donau ziemlich genau sehen, wie diese Wasserkooperation auch in einen größeren regionalen Kooperationskontext, Ende des Kalten Krieges, dann langsam das Ausbreiten, das Fortschreiten der europäischen Integration, wie das dann eben auch Wasserkooperation beeinflusst. Man kann aber genauso gut auch andersrum sehen, wie Wasserkooperation, allgemeine Kooperation oder auch Peacebuilding befruchten kann. Auch um am Beispiel der Donau zu bleiben, aber in das Untereinzugsgebiet der Sava zu gehen. Das ist ein Nebenfluss der Donau. Da war es so, dass nach dem Jugoslawienkrieg es im Prinzip keine Beziehungen zwischen den ehemaligen jugoslawischen Staaten, die sich bekämpft hatten, gab. Und das erste Thema, auf das sich die Staaten einigen konnten, wozu sie sich treffen wollten, wozu sie in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten wollten, Wasser war. Und dass das erste Abkommen, was zwischen den Ländern nach dem eigentlichen Friedensabkommen unterzeichnet wurde, eben ein Abkommen zum Sava-Fluss und zur Schaffung der Sava-Fluss-Kommission war. Und dass da dann Kooperation geübt und erprobt werden konnte, die sich dann auch auf andere Politikfelder ausgebreitet hat. Also zusammenfassend kann man, glaube ich, schwer zwischen Wasserkonflikt, Wasserkooperation und allgemeineren Konfliktlagen oder Kooperationslagen unterscheiden.
Okay, jetzt haben Sie ja Wasserkooperation auch als Chance beschrieben, wie zwischenstaatliche Spannungen ja vielleicht auch etwas geregelt werden können. Mich würde interessieren, einmal die andere Seite, und zwar das Narrativ der Wasserkrieger. Sie haben es schon angesprochen, relativ am Anfang. In Ihrem Paper Reflections on Transboundary Water Conflict and Cooperation Trends schreiben Sie, dass gewaltsame zwischenstaatliche Konflikte die Ausnahme sind und nicht die Regel. Jetzt würde mich interessieren, warum es trotzdem dieses Narrativ von potenziellen Wasserkriegen gibt und wie das entstanden ist.
Das ist eine gute Frage und das wüsste ich ehrlich gesagt auch gerne. Wir sehen dieses Narrativ zum ersten Mal in den 90ern hochkommen, im Rahmen dieser Non-Traditional Security Debate, die damals von einigen, vor allem aber nicht nur US-amerikanischen und britischen Forschern vorangetrieben wird, die eben sagen, nach dem Ende des Kalten Krieges, vielleicht auch so ein bisschen in dem Kontext End of History, Francis Fukuyama versus Clash of Civilizations, aufkommt diese Frage, okay, wenn es keinen zwischenstaatlichen Krieg und keine Konfrontation der Ideologien mehr gibt, was führt dann zu Konflikt? Und wo da eben die Umwelt, vor allem das Wasser, als potenzieller Konfliktfaktor aufkommt. Da sehen wir zum ersten Mal dieses Narrativ der Wasserkriege. Das wird dann widerlegt durch empirische Forschung und wir sehen es jetzt eben auch immer wieder aufkommen. Was aber interessant ist, ist, dass die meisten Forscher, die sich wirklich inhaltlich detailliert, sei es theoretisch oder sei es empirisch, mit diesem Thema beschäftigen, bestätigen können, dass es keine Wasserkriege gibt, sondern dass es Wasserkonflikte gibt von unterschiedlicher Intensität, die auf zwischenstaatlicher Ebene eigentlich nie oder so gut wie nie mit Gewalt kommen und selbst auf subnationaler Ebene, auf lokalere Ebene Kooperation immer noch häufiger ist als Konflikt. Eine Erklärung, die ich haben könnte, wäre, dass wir natürlich in dem Monitoring, im Reporting von Konflikt und Kooperation einen extremen Konfliktbias haben. Weil die meiste Forschung zu dem Thema beruht auf Analysen von Medien, lokalen Medien, internationalen Medien, Social Media immer mehr. Und da wird natürlich über Konflikte deutlich mehr berichtet als über Kooperation. Man wird in der lokalen Zeitung vielleicht finden, dass es einen Konflikt zwischen Farmern und Viehzüchtern irgendwo gab, um eine versiegende Wasserquelle. Man wird aber wahrscheinlich weniger Berichte dazu finden, dass eine Farmer und eine Viehzuchtfamilie irgendwo zu einem informellen Abkommen gekommen sind, wann wer wo grasen darf. Das heißt, wir haben im Reporting von Wasserkonflikten einen wahnsinnigen Konflikt-Bias auf der lokalen Ebene noch viel, viel mehr als auf der internationalen Ebene. Und das hat, glaube ich, dieses Narrativ befeuert. Ich glaube aber nicht, dass es der einzige Grund ist. Ich würde diesen Grund auch ganz gern kennen.
Okay, spannend. Dann wird es wohl weiter ein Stück weit im Mysterium bleiben. Sie haben jetzt schon viel zu Wasserorganisationen, Wasserrichtlinien und Wasserkommissionen erläutert. In Ihrem Paper schreiben Sie, dass diese jedoch ungleich auf der Welt verteilt sind. Woran könnte das denn liegen?
Das ist auch eine spannende Frage. Also wir sehen, dass Abkommen, aber auch Flussgebietskommissionen häufiger in Europa, aber interessanterweise auch im subsaharischen Afrika vorkommen und auch in Südostasien, weniger aber in Südasien und auch in Lateinamerika weniger. Und es gibt verschiedene Theorien dazu. Es gibt eine Theorie von Shlomi Dinar, die davon ausgeht, dass Wasserkooperation und damit eben auch Abkommen und Institutionen erst ab einem bestimmten Punkt von Problem, ab einem bestimmten Punkt von Wasserknappheit entsteht. Das heißt, das Argument von Shlomi Dinar wäre in dem Fall, wo es keine Wasserprobleme gibt, weil genug Wasser zur Verfügung steht, gibt es wenig Anreize zur Kooperation und deswegen wenig Abkommen und wenig Organisationen. Dem würde ich nicht unbedingt zustimmen, aber ich glaube, es ist eine interessante Perspektive. Eine andere ist, dass, wenn wir zum Beispiel auf den Nahen und Mittleren Osten schauen, wir eine Region haben, die ohnehin von vielen Konflikten geprägt ist, heute geprägt ist und historisch auch geprägt ist. Und es ist natürlich schwieriger, zu Abkommen und zu Institutionen zu Wasser zu kommen, wenn man generell in einer Konfliktsituation mit seinen Nachbarstaaten ist. Und da haben wir wieder das Zusammenspiel, was ich vorhin ansprach, zwischen allgemeiner Konfliktkooperation und wasserspezifischem Konflikt und Kooperation. Wir sehen, dass es zum Beispiel im Euphrat-Tigris, wo es gut wie keine Abkommen, wenn dann nur bilaterale Abkommen und nicht mit allen Staaten gibt und wo es keine Flussgebietskommission gibt, da natürlich grundsätzliche Konfliktlagen zwischen den Ländern wahrscheinlich zusammen mit Wasserknappheit dazu geführt haben, dass es eben nicht zur Kooperation gekommen ist.
Okay, bleiben wir dann beim Beispiel Kleinasien, speziell den Anrainern vom Euphrat und Tigris, also der Türkei, Syrien und dem Irak. Hier hat die Türkei in Anatolien, also direkt an der Grenze zu Syrien und dem Irak, seit vielen Jahren nun schon Staudämme gebaut, also das sogenannte Anatolia Project fortgeführt, und es werden immer noch weiter geplant. Die Türkei ist da in der Region ja der große Player, wirtschaftlich wie militärisch. Ist das einer der Gründe, warum es in dieser Region eben dann keine oder wenige Abkommen und keine Flusskommission gibt?
Ja, das ist sicherlich ein Teil. Also die Pläne der Türkei, dort Staudämme zu bauen und das möglichst ungehindert zu tun und mit wenig Betrachtung der Folgen, die das auf die Unteranrainer haben könnte, ist definitiv ein Teil des Problems. Man sieht auch, dass jetzt langsam, wo viele dieser Projekte fertiggestellt werden, die Türkei in den letzten Jahren deutlich kooperativer wird, was zum Beispiel den Austausch von Daten angeht oder was das Treffen auf technischer Ebene zwischen technischen Experten, beispielsweise der Türkei und Syriens oder der Türkei und dem Irak angeht. Also da spielt Macht definitiv eine Folge, eine Rolle, zumal wir diese Situation haben, anders als an anderen Flüssen, dass in dem Fall die hydrologische Vormachtstellung, Oberanrainer zu sein, und die wirtschaftliche und militärische und politische Vormachtstellung zusammenfallen. In anderen Einzugsgebieten haben wir oft andere Situationen, am Nil beispielsweise, wo Ägypten als Unteranrainer das politisch und militärisch zumindest bislang stärkste Land ist, was eine ganz andere Dynamik hat. Das heißt, da am Euphrat-Tigris haben wir natürlich eine ganz besonders ungünstige Situation, was Kooperation angeht. Trotzdem ist es interessant zu sehen, dass gerade der Irak in den letzten Jahren es doch geschafft hat, das Thema Wasserkooperation mit der Türkei immer wieder auf die Agenda zu heben. Immer wieder es schafft, das Thema international zu platzieren, aber es auch schafft, zumindest die Türkei immer wieder in den Rechtfertigungsdruck zu bringen. Warum kooperiert ihr nicht? Wollt ihr jetzt nicht mal Daten austauschen? Wollt ihr nicht doch vielleicht ein Abkommen unterzeichnen? Und es sind ja Abkommen unterzeichnet worden. Die funktionieren nicht unbedingt alle und da ist noch viel Luft nach oben, aber es hat sich da doch in den letzten Jahren einiges getan, auch, glaube ich, weil die Türkei zunehmend erkennt, dass ein Irak, auch in Syrien, wo es ja noch deutlicher war, das instabil wird, das fragil wird, unter anderem wegen Wasserproblemen. Und im Irak haben wir ja gesehen, dass eine ganze Regierung unter anderem wegen Wasserproblemen zu Fall gebracht wurde, dass das nicht im Interesse der Türkei sein kann.
Ja, jetzt beschreiben Sie auch in Ihrem Paper diesen Rückgang von gewaltsamen Wasserkonflikten, erwähnen aber, dass es jüngst eine Zunahme von Konflikten auf niedriger Ebene gibt. Wie können Sie sich das erklären?
Ja, also wir sehen in der Tat, dass obwohl Konflikte immer noch im Vergleich zu Kooperation eine Ausnahme sind, es eine Zunahme an Konflikten gibt um Wasser, alle auf niedrigschwelliger Ebene, also eher diplomatische Auseinandersetzungen mit wirtschaftlichen Folgen und so weiter. Und das liegt, glaube ich, einfach daran, dass Wasserressourcen zunehmend Druck ausgesetzt sind durch Klimawandel, durch Übernutzung, durch Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, was einfach zu einem verstärkten Druck auf die Ressourcen und potenziell auch zu mehr Wettbewerb, zu mehr Competition zwischen Ländern um Ressourcen führt und dass dann insbesondere in Gegenden, wo es keine rechtlichen und institutionellen Plattformen, Rahmen gibt, die das regeln und den Konflikt managen können oder wo diese Institutionen zu schwach sind, das dann zu Konflikten führt. Und das natürlich im weiteren Kontext, den wir aktuell sehen, in den Zeiten einer Polykrise, in Zeiten zunehmenden Unilateralismus, in Zeiten von zunehmendem Make my country great again, Dynamiken oder Rhetoriken, dass das natürlich auch der Wasserkooperation nicht gut tut und dass kurzfristige unilaterale Überlegungen einzelner Politiker, populistischer Politiker, das ist unser Wasser, unsere Wassersicherheit, natürlich Kooperation, die eher langfristig angelegt ist, nicht unbedingt zuträglich ist.
Wie Sie bereits sagten, ist ja der Klimawandel eine große Herausforderung, auch hinsichtlich der wasserrechtlichen Kooperation. Denken Sie, dass diese Herausforderung eher eine Chance auf Zusammenarbeit oder eine Zuschärfung von Konflikten, zum Beispiel aufgrund der Verknappung von Wasser, darstellen wird?
Ich glaube, das ist eine Frage, ob Glas halb oder Glas halb leer oder Glas halb voll. Der Klimawandel der ja nicht überall unbedingt zur Verknappung von Wasser führt. Die Menge an Wasser bleibt ja gleich. Sie verteilt sich nur anders zwischen Regionen oder eben zwischen Jahreszeiten. Dass der Klimawandel, glaube ich, schon eine Herausforderung ist, der zu Konflikten führen kann. Gleichzeitig glaube ich aber, dass mit dem Klimawandel umzugehen, sich an ihn anzupassen, ihn zu managen, nur kooperativ möglich sein wird. Und dass die Wasserprobleme, die wir bekommen, weil es eben beispielsweise im Rhein auf einmal im Winter viel mehr Wasser gibt und im Sommer viel weniger Wasser, dass wir das nur kooperativ mit den Rheinanrainern von der Schweiz bis in die Niederlande managen können.
Jetzt haben Sie ja auch angesprochen, dass es nicht nur zu wenig Wasser, sondern auch zu viel Wasser geben kann. Das hat man ja zum Beispiel auch in Tschechien oder in Polen gesehen, wo eben Dämme gebrochen sind vor ein, zwei Wochen bei den Hochwässern. Hierbei der kurze Hinweis, dass die Folge am 1. Oktober 2024 aufgenommen wurde und daher gewisse Ereignisse noch nicht oder seit kurzem erst erfolgt sind. Eher vielleicht eher das größere Problem auch in Deutschland, vielleicht in Städten, auch in Dresden, wo ich herkomme ursprünglich. Wie sehen Sie da die Zukunft? Gibt es schon Lösungsansätze, wie Deutschland mit Tschechien und mit Polen an solchen Problemen arbeitet?
Ja, also da sieht man viele Fortschritte und da sieht man auch wirklich die Vorteile grenzüberschreitender Kooperation. Hochwasservorhersage ist so eines der eigentlich am eingänglichsten Beispiele, welche Vorteile Kooperation bringt. Man kann die Bevölkerung in einem Unteranrainerland wie Deutschland nicht vor einem Hochwasser warnen, wenn man keine Daten aus Tschechien zur Verfügung gestellt bekommt. Und das ist im Prinzip weltweit an allen Flüssen der Fall. Und wir sehen zwischen Deutschland und Tschechien, dass die Zusammenarbeit im Hochwasserschutz immer besser funktioniert. Wenn man sich die Elbefluten der letzten 20, 30 Jahre anschaut, sieht man eine bessere Kommunikation an Daten, besser. Es gibt immer noch Probleme, aber definitiv bessere Kooperation bei der Hochwasservorhersage, bei der Hochwasserwarnung und natürlich auch beim Hochwasserschutz in beiden Ländern. Da hat sich schon viel getan. Die Auswertungen des letzten Hochwassers stehen natürlich noch aus, aber ich glaube, man kann schon grundsätzlich sagen, dass die Schäden wenn man einen gleichbleibenden Level an Hochwasser ansetzen würde, die Schäden deutlich zurückgegangen sind, die Warnzeiten zugenommen haben, man damit den Leuten natürlich auch die Möglichkeit gibt, wenn nicht ihr Haus zu retten, so doch immerhin wichtige Besitztümer aus dem Haus zu bringen. Da gibt es schon deutliche Fortschritte. Man sieht das, man kann es mit Indien und Bangladesch vergleichen, wo es ja auch in Bangladesch vor ein paar Wochen verheerende Hochwasser gab und Indien eben nicht gewarnt hat und keine Daten vorher geteilt hat, was natürlich dazu führte, dass Leute nicht mal ihr Leben retten konnten. Und das ist ein Problem, das wir in Deutschland, in Europa viel weniger haben. Die Opfer, die wir zu beklagen haben, sind Unfallopfer im Hochwasserkontext. Und das ist natürlich schlimm genug, aber wir haben selten, außer bei Flashfloods, die Situation, dass Leute einfach ertrinken, weil sie nicht gewarnt wurden. Diese Warnsysteme, die funktionieren schon gut, auch grenzüberschreitend.
Jetzt haben Sie verbesserte Kommunikation angesprochen. Angesichts neuer Technologien wie zum Beispiel Satellitenüberwachung oder auch Entsalzungen, was Sie auch schon angesprochen haben, wie denken Sie, gestaltet sich die Zukunft von grenzüberschreitenden Wasserwirtschaften?
Also ich glaube, dass neue Technologien natürlich wahnsinnig viele Vorteile bringen können. Wir haben mehr und mehr Daten zur Verfügung. Wir haben mehr und mehr Daten zur Verfügung, die eben über Satellitenbeobachtungen entstehen und damit nicht mehr zum Beispiel von Regierungen geheim gehalten oder als nationale Sicherheitsthemen deklariert werden können. Es gibt neue Technologien zu effizienterer Bewässerung, zu effizienterer Wasserversorgung in Städten, weniger Wasserverlust in Leitungen. Es gibt Entsalzung, natürlich hat alles so seine Limits, aber neue Technologien bringen natürlich Fortschritt, immer mit der Frage unter Governance-Gesichtspunkten, wie stellt man auch sicher, dass alle fairen Zugang zu diesen Technologien haben, dass diese Technologien nicht missbraucht werden, dass man Daten beispielsweise auch teilt und nicht nur an privates Unternehmen, was Satelliten betreibt, auf die Daten Zugriff hat und sie dann teilt oder nicht teilt, mit wem es will oder nicht will. Also da kommen auch wieder natürlich neue Governance-Fragen rein. Aber der technische Fortschritt, den wir in dem Bereich sehen, kann am Ende ja Menschen nutzen, Menschenleben retten.
Was sind denn Ihrer Meinung nach die dringlichsten Forschungsprioritäten, einmal hinsichtlich Water Governance, aber auch Water Management?
Das sind auf alle Fälle mehr als drei. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass auf alle Fälle die Frage, wie passen wir uns an Veränderungen an, nicht nur an Veränderungen im Klimawandel, sondern auch an Veränderungen in geopolitischen Entwicklungen, auch in eher gesellschaftlichen Entwicklungen, wie eben Populismus, Unilateralismus und so weiter. Wie können wir damit im Wasserbereich umgehen, uns daran anpassen, Wasserressourcen trotzdem kooperativ managen? Das ist eine wichtige Frage für mich. Die andere wichtige Frage ist in der Tat die der Technologienutzung. Wie machen wir Technologien fair zugänglich für alle, die sie benötigen? Das ist eine andere wichtige Frage, glaube ich. Und ich glaube, was auch eine wichtige Forschungsfrage ist, wie kann man die Vorteile, die Benefits, die Kooperation um Wasser, aber auch um alle anderen natürlichen Ressourcen, um die Umwelt bringt, besser kommunizieren an die, die die politischen Entscheidungen zu Konflikt oder Kooperation treffen? Wie kann man sicherstellen, dass die, die letztlich entscheiden, ob ein Land zum Beispiel ein Abkommen unterzeichnet oder doch eher eine konfliktive Strategie gegenüber einem Nachbarn verfolgt, dass diese Menschen auch ein umfassendes Verständnis und die Daten und die Zahlen und die Fakten haben, welche Kosten Konflikt mit sich bringt und welche vermiedenen Kosten und zusätzlichen Gewinne Kooperation bringen kann.
Also Transparenz quasi als große Gewinnbringung.
Transparenz und auch einfach ein Verständnis dafür, was sind Gewinne und was sind Kosten. Oft denken wir ja nur im ökonomischen Sinne dort, aber was sind zum Beispiel auch Gewinne im Sinne von geschütztes Leben durch bessere Hochwasservorhersage? Oder was sind indirekte Gewinne durch besser geschützte aquatische und flussnahe Ökosysteme für Tourismus, für Lebensqualität für Menschen, für mentale Gesundheit und so weiter. Also das ein bisschen weiter zu denken als nur die unmittelbaren ökonomischen und vielleicht geostrategischen Nutzen.
Ja, in Ihrem Paper werden Sie auch das Konzept der Gewährung von Rechtsansprüchen an die Natur, sehen Sie das als realistisches Konzept und wie könnte das zukünftig die Wasserverhandlungen zwischen Staaten auch zum Positiven oder auch zum Negativen dann wenden?
Ja, also dieses Rechte der Natur, Rights of Nature Konzept, ist ein Konzept, was wir zunehmend in der Wissenschaft vor allem sehen. Es ist aber noch nicht sehr ausgereift. Es ist inzwischen bislang nur auf nationaler Ebene gegeben wurden. Also alle Beispiele, die es gibt, wo Süßwasser oder auch marine Ökosysteme Rechte als Rechte der Natur erhalten haben, gibt es bisher auf nationaler Ebene. Es gibt noch kein Beispiel für einen grenzüberschreitenden Fluss oder See oder marines Ökosystem, wo das geschehen wäre. Und es gibt noch relativ viele ausstehende Fragen. Wer spricht dann für das Ökosystem? Wer repräsentiert den Fluss vor Gericht? Wer entscheidet, was der Fluss will? Ich würde aber sagen, dass es trotz dieser ausstehenden Problematiken trotzdem vielleicht ein eher philosophischer Ansatz ist, der uns inspirieren kann, Flüsse, aber auch andere Bestandteile der Umwelt nicht nur als Inputfaktor für unsere menschlichen Bedürfnisse zu sehen und sicherzustellen, dass da immer so viel da ist, dass wir eben genug haben für unsere wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch den Wert der Umwelt, des Flusses, des Ökosystems an sich mit all seinen Bewohnern menschlich und nicht menschlich zu sehen und das im Hintergrund zu haben, weil ich glaube, nur das uns dazu bringt, langfristig zu denken, jenseits von kurzfristigen Kosten-Nutzen-Erwägungen zu entscheiden und ja auch für künftige Generationen das zu bewahren.
Ja, ich glaube, das ist das passende Schlusswort. Vielen Dank Ihnen, Frau Schmeier, für Ihre Zeit und für das spannende Interview.
Ja, sehr gerne.
Das war Ultima Ratio, Fragen von Krieg und Frieden. Bis bald.